Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Sie hören DRS1 mit der Porträtsendung «Menschen und Horizonte». Der Roman Kaiser, er macht seinem Namen alle Ehre. Der 66-jährige Chemiker und Parfümeur hat sich ein Reich geschaffen mit seiner kaiserlichen Nase. Ein Reich voll mit Tausenden von schönen Düften. Düfte, die er auf Expeditionen gesammelt hat, die ihn in die ganze Welt rausgeführt haben. Von Papua-Neuguinea über China und Japan bis in die Regenwälder von Brasilien. In dieser Stunde erzählt der Roman Kaiser von sich, von seinen Reisen und von den berühmten Parfüm, den er geholfen hat, zu kreieren. Redaktion Karin Frey, am Mikrofon Divon Dünser. «Traveling Wilburys» mit «Heading for the Light». Das ist «Menschen und Horizonte», die Porträtsendung von DRS1. Heute mit dem Roman Kaiser. Der Roman Kaiser, das ist ein Mann mit schlohweissen Haaren, einer guten Farbe und blauen Augen, die ihm regelrecht anleuchten. Die Karin Frey trifft ihn auf dem Firmengelände von der Duft- und Aromaproduzentin Givaudan, dort, wo er bis zu seiner Pension diesen Frühling während mehr als 40 Jahren geschafft hat. Der Roman Kaiser, so viel weiss sie, ist ein Abenteurer. Seine Arbeitszeit hat er nicht nur im Labor verbracht. Er wirkt dynamisch, ja, fit, aber gleichzeitig auch zerbrechlich, läuft ein bisschen gegen vorne gelehnt und zücht ein Bein ein bisschen an.
Ob er echt Schmerzen hat, ist einer der ersten Gedanken, die mir durch den Kopf geht, als ich den Roman Kaiser sehe. Zu fragen traue ich nicht. Und nach den ersten 30 Sekunden spielt es irgendwie auch keine Rolle mehr. Er zieht einem in Bann als Person. Vollendet höflich lädt er mich ein auf einen Spaziergang hinter dem Firmengebäude am Flüssli glatt entlang. Und in 0,x sind wir in ein Gespräch vertieft über seine Expeditionen. Überall auf der Welt hat er noch Düfte gesucht. Zuerst in den Alpen, dann weiter weg, Südostasien, Indonesien, Thailand, China, Japan.
Und dann ist es mehr und mehr in die Regenwälder gegangen. Die erste ganz grosse Expedition ist 1996 in Zusammenarbeit mit Pro Natura International in Französisch-Guayana gewesen. Dort haben wir die fantastische Infrastruktur zur Verfügung gehabt.
Es gibt ja Bilder von ihnen, wo sie, also man sieht eine Art wie einen riesigen Zeppelin. Ist es das?
Ja.
Und dann hat man eine Art, es sieht fast ein bisschen aus wie ein aufblasendes, wie ein Spinnennetz, wo ja. unten an den Zeppelin gehangen genau. ist, wo man nachher, und das war aber ein grosses Netz, gewesen, wo Menschen können drauf rumlaufen konnten, wo ja. man auf die Baumspitze der Regenwälder können legen konnte.
Genau. Ja, das ist der zeppelinförmige Heißluftballon, der die beiden Optionen erlaubt. Entweder kann man so eine große Plattform, die Sie da jetzt erwähnt haben, von etwa 600 Quadratmeter, transportieren, um an geeigneten Stellen auf den Baumwipfel abzusetzen und anschließend über längere Zeit hinweg, über Tage hinweg vor Ort Forschung können zu betreiben.
Also Sie sind über Nacht auf dem Netz geblieben?
Ja, so habe ich auch einen Eindruck bekommen, wie es so während der Nacht auf den Baumwipfel von Amazonien zugeht. Vor allem auch, wie viele Fledermäuse sie während der Nacht umschwirren. Das ist natürlich ganz eindrücklich. Aber für uns noch effizienter ist eigentlich die zweite Option gewesen, wo in einem kleineren, dreieckigen Schlitten besteht, wo unten am Heißluftballon angehängt ist. Auf dem Schlitten können sie sich aufhalten und können gezielt an gewissen Bäumen angeflogen werden, wo sie dann Experimente können aufsammeln vor Ort.
Die Spezialität von Roman Kaiser ist es, Duft zu sammeln, ohne dabei die Pflanzen zu zerstören. Funktionieren tut es so, dass man eine Art Glasglocke über die Pflanze stülpt. Von dieser Glasglocke führt ein Röhrchen weg und über das Röhrchen werden Duftmoleküle von der Pflanze abgesogen. Die Duftproben, die er dann so hat können, mit ins Labor nehmen konnte, waren winzig gewesen. Vielleicht Kuffenknopf gross. Die Ausrüstung, die er mitgenommen hat, die hat aber Gewicht gehabt. Rund 25 Kilo war sie gewesen und das Installieren von der Ausrüstung auf den Baumwipfel entsprechend eine Kunst.
Das ist immer eine extrem aufregende Angelegenheit für den Pilot, natürlich auch für uns gewesen. Aber der Pilot hat die ganze Infrastruktur mal eine Viertelstunde lang mehr oder weniger müssen, ruhig halten, damit wir auch die Experimente können aufbauen können. Gelegentlich war es auch notwendig, dass wir einen blühenden Ast mit dem Boden abgenommen haben. Einfach weil es sonst zu gefährlich wäre.
Ich würde sagen, so hoch oben ist nie etwas passiert.
Nein, wir sind natürlich immer bestens gesichert und das Team war absolut professionell. Aber man hat einfach gewisse Grenzen trotzdem nicht können überschreiten.
Also ist man angemacht wie ein Bergsteiger und ist am Gestellchen in diesen Bäumen umgeturnen.
Genau.
Natürlich waren die Expeditionen immer gut vorbereitet gewesen. Man hat ungefähr gewusst, was man geht suchen. Aber, erzählt Roman Kaiser, es hat immer auch wieder Überraschungen gegeben.
Es ist natürlich absolut wichtig, dass man in solchen Expeditionen immer optimal alert durch die Natur wandert. Und das ist auch das Problematische bei so Expeditionen in tropische Gebiete. Es ist heiß, es kann mühsam sein und plötzlich begegnet ihnen etwas Hochinteressantes und dann ist es wichtig, trotzdem aktiv zu werden. Und das erinnert mich an eine ganz spezielle Situation, wo wir so einen Ausflug auf dem Boden vom Regenwald gemacht haben. Und zwar, wir sind schon etwa 2 Stunden unterwegs gewesen und plötzlich sind wir stecken geblieben, weil von den Bäumen aber viele, viele Luftwurzeln gehangen haben. Von Epiphyten, die vielleicht in 10, 15 Meter Höhe gewachsen sind. In dem Fall war es Philodendron-Art, Philodendron solomoesense, wie wir nachträglich festgestellt haben. Um weiter zu kommen, haben wir unsere Machete gebraucht, haben einige von diesen Luftwurzeln müssen abhauen. Und das war einfach ein gewaltiges Erlebnis, dass ich innerhalb von Sekunden von einer wunderbaren Duftwolke umgeben war. Das hat nach Grapefruit und Holz gerochen. Ein Duft, den ich einfach sensationell gefunden habe und auch richtig dann schlussendlich reagiert habe. Proben aufgesammelt habe und basierend auf der entsprechenden Duftanalyse habe ich den Duft rekonstruiert und auch in ein Parfum extrapoliert, wo immer noch sehr naturbezogen ist. Das Parfum nenne ich Eau de Philodendron. Es ist kein kommerzielles Parfum, aber es ist sehr bekannt im Underground von unserer Branche. Wir benutzen es als Giveaway und sehr viele Leute haben es auch gern. Und das ist mein persönliches Parfum.
Auch eine ganze Reihe von berühmten Parfüms gibt es, die es ohne den Roman Kaiser nicht gäbe. Ein so ein bekanntes, wo auch er die Herzkomponenten dazu geliefert hat, ist zum Beispiel das Hugo Boss Woman. Die Blumen dazu, die Aglaia Odorata, hat er per Zufall am Markt auf Bali entdeckt. Ein anderes, das auf ihn zurückgeht, ist das Gold von Armani. Die Herznoten dazu hat er während einer Duftstudie an der ligurischen Küste gefunden. Dort hat er nämlich festgestellt, dass auch eine kultivierte Pflanze wie der Olivenbaum mit einem tollen Duft aufwarten können. Allerdings, sagt er,
allerdings nur während der Abendstunde, so zwischen 7:30 und 9, verbreitet die Olivenblüte einen sehr milden, angenehmen, blumigen Duft, der eine ganz leichte, anisartige Noten auch hat. Nun, sie müssen einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, eben, um solche Duftentdeckungen können zu machen. Die Blütezeit ist nur etwa 2 Tage von diesen Olivenbäumen an einem bestimmten Ort und eben, sie duftet nur während der Abendstunde.
Und Sie haben aber gewusst, die Blüten und die wollte ich mal anschauen?
Nein, das ist jetzt eine reine Zufallsentdeckung gewesen. Der Duft hat mich in den Olivenhain geführt. Ich bin auf der Fahrt zurück nach Finale Ligure am Abend. Ich kann mich gut erinnern, gerade an so einem Kornfeld vorbeigefahren, das total vom Mohnblumen durchsetzt war, wie ein Mohnengemälde hat es ausgesehen. Und gleichzeitig ist mir der Duft in die Nase gekommen vom Olivenhain hinter dem Mohnfeld. Den habe ich aufgesucht und eben dann gesehen, dass der ganze Hain in voller Blüte ist. Duftprobe aufgesammelt.
Also subito Glaskugel auspackt?
Ja, ganz genau. Und als letzte Aktion von dem Tag eine gute Duftprobe aufgefangen, wo dann Grundlage für den rekonstruierten Duft der Olivenblüte war. Der Duft haben wir in vielen Parfums verwendet, zum Beispiel auch als Herzstück im Code von Armani. Ein wunderschönes Parfum.
Der Chemiker und Weltenbummler Roman Kaiser. Auf Expedition ist er schon als kleiner Bub, dort wo er aufgewachsen ist, im Toggenburg. Und von dort erzählt er im nächsten Teil von «Menschen und Horizonte» hier auf RS1. Don't you know I dialed your number by mistake? And I'm making friends with all your friends here of late. And I'm hanging out at all the places that you go. There must be a reason for it, don't you know? The talk is I talk about you all the time. But I've got a bad case of you on my mind. I wrote our names together where you'd see it in wet cement. Does it ring a bell? Can't you take a hint? Or do I have to draw a picture, put it in front of your face, then make you take a good look at what's taking place?
Or do I have to draw a picture? Can't you see for yourself? Don't you know that I've fallen for you and I'm not into much of anything else? Don't you see my car more than ever on the block? And haven't you noticed that I've straightened up a lot? Don't you wonder why I sent the flowers I sent to you? Are you aware of what's going on? Am I getting through? Or do I have to draw a picture, put it in front of your face, then make you take a good look at what's taking place? Or do I have to draw a picture? Can't you see for yourself? Don't you know that I've fallen for you and I'm not into much of anything else?
Das ist der Seis mit Menschen und Horizonte. Heute mit dem Chemiker und Parfümeur Roman Kaiser. Auf der ganzen Welt hat er nach Düft gesucht. Düft und überhaupt Natur sind für ihn schon als kleiner Bub wichtig gewesen. Dass sein Vater eine Gärtnerei hatte und er immer um Blumen und Pflanzen herum war, ist aber nicht der Hauptgrund gewesen.
Ist ja verrückt, oder? Wenn jetzt da die Sonne so ins Gras scheint und das ist noch ein bisschen feucht, das steigt auf, es kommt der heuige Sommerduft
genau. Mit Nase. Genau, wo einem alles Mögliche erinnert.
An was erinnert sie es?
An die Spelze von Getreide und Vitena, das ist gebrochene Weizen, wo man leicht anröstet. Und einen ganz charakteristischen Duft entwickelt, der eben ein bisschen dem trockenen Gras auch entspricht.
Jetzt sind ja so Düfte haben häufig auch mit Kindheitserinnerungen zu tun. Düfte, das ist ja etwas ganz Spezielles. Die versetzen einem in eine andere Zeit, an einen anderen Ort. Die haben etwas mit dem Erinnerungsvermögen zu tun.
Ja, das hat natürlich ganz grundlegend damit zu tun, wie wir Düfte abspeichern tun. Ich habe versucht zu schildern, wie schwierig es ist, eben Düfte gut zu memorisieren, weil man ja keine mathematischen Grössen zur Verfügung hat, die es qualifizieren erlauben. Darum werden eben Düfte sehr oft zusammen mit dem emotionalen Umfeld abgespeichert. Und darum kann es auch eben umgekehrt ablaufen, dass ein spezieller Duft auch wieder die emotionale Situation zurück in Erinnerung ruft.
Was sind denn das für Erinnerungen, gerade Dufterinnerungen, die Sie aus Ihrer Kindheit mit sich herumtragen?
Ja, das sind all die Düfte, die Sie um ein ländliches Dorf herum warnen können. In erster Linie natürlich der Duft vom Weihrauch in der Kirche und der Duft vom Lindenbaum. Das sind so die beiden Urerinnerungen an Düfte, die in mir drin sind. Ich bin in einem ganz katholischen Dorf in der Ostschweiz aufgewachsen, in Kirchberg. Dort dominiert die barocke Kirche das ganze Dorf. Und dort habe ich auch die Zeremonien miterlebt, wo man natürlich auch viel Weihrauch benutzt hat. Auf der anderen Seite haben wir so an der Sündig oft Familienspaziergänge gemacht ums Dorf. Und da gibt es viele Weiler. Und in jedem Weiler hat es dazu mal noch ein Restaurant gehabt. Und von jedem Restaurant natürlich ein Lindenbaum, wie man sich vorstellt. Der blühende Lindenbaum ist für mich bis jetzt etwas vom Schönsten, was ich natürlich in geröchlicher Hinsicht können erleben
kann. Das klingt, als hätten Sie sehr eine idyllische Kindheit gehabt.
Ja, von dieser Seite her gesehen, sicher.
Von welcher nicht?
Ja, ich bin nicht in jeglicher Hinsicht vom Schicksal so privilegiert gewesen. Ich habe mit etwa 4 Jahren eine extrem schwere Kinderlähmung gehabt, wo ganz gewaltige Folgen gehabt, die ich aber weitgehend dann mit der Zeit überwunden habe. Das hat allerdings bis 20, 22 gedauert.
Was hat das für Sie geheißen?
Ich habe vieles nicht machen, was einfach andere Buben in meinem Alter gemacht haben. Aber etwas konnte ich natürlich machen. Ich bin sehr viel in den Wäldern herumgestrielt. Es hat wahrscheinlich niemand in dem Dorf gegeben, wo die Umgebung so gut kennt hat.
Und das haben Sie dann trotz Kinderlähmung
gelernt? Ja. Das war absolut möglich. Ich habe mich während dem ganzen Leben gut darauf verstanden, mich den Situationen anzupassen und bereits zu dieser Zeit. Ich habe problemlos während Stunden auf meine Art mit meinem Tempo durch die Gegend wandern. Und ich habe einen Haufen Kräuter gesammelt, auch die ganze Familie mit Beere und anschließend Gomfi, die man daraus machen konnte, versorgt. Und auf diese Art habe ich tatsächlich vieles von der Natur schon in jungen Jahren mitbekommen oder bin vorkonditioniert worden, schlussendlich auch mich mit Naturwissenschaften zu beschäftigen.
Sie haben gesagt, eben gewisse Sachen haben Sie nicht können machen. Ich nehme alles, was schnell war, ja. Oder Schutten und so Sachen.
Ich habe schon, man hat mich dann mehr aus Gutwill, dann haben wir gleich auch ein bisschen mitspielen lassen, aber ich bin natürlich kein Protagonist gsi von der Mannschaft oder so.
Weil Sie einfach langsamer gsi sind? Haben Sie dann auch Schmerzen gehabt, oder wie?
Man hat einfach über viele Jahre hinweg auch Korrekturoperationen müssen machen und ich habe dann mit so 20 bis 25 die Folge weitgehend eigentlich überwunden gehabt. Von mir her gesehen, die Umwelt hat das natürlich immer noch gesehen, aber nichtsdestotrotz, mit 25 habe ich bereits eine Alpenüberquerung machen vom Berner Oberland in Tessin.
Das muss ein wahnsinniges Gefühl gewesen sein.
Das ist natürlich grossartig gewesen und ich bin froh, dass ich das zusammen mit meiner Frau und einem befreundeten Ehepaar können machen. Und von dann an ist mir eigentlich immer besser gegangen und ich fühle mich immer noch sehr gut.
Wenn Sie zurückschauen auf Ihre Kindheit, auf Ihre gleich auch spezielle Situation, eben sich irgendwo müssen arrangieren, stellen wir vor, auch da oder dort durchbeissen, man ist nicht genau gleich wie die anderen. Was würden Sie sagen, wie hat Sie das geprägt?
Zu einer gewissen Hartnäckigkeit und Disziplin. Ein bisschen der Charakter von einer Schildkröte vielleicht, wo mit viel Ausdauer am Ende hinten anläuft, aber schlussendlich einige dann vielleicht gleich dadurch überholt, weil sie mit grosser Konstanz und Disziplin vorwärts marschiert. Das ist mir in Tat und Wahrheit einmal in Brasilien auf einer Expedition passiert. Da sind wir in so einem Abbruch runter, etwa 300 Meter in so eine Schlucht abgewandert, um dort noch ganz spezielle Pflanzen zu sammeln. Und alle haben den Ausflug unterschätzt und zu wenig Wasser mitgenommen. Und dann ist es zum Aufstieg gekommen. Ich, wie gewohnt, der Letzte. Und so auf halber Strecke habe ich einen von den Begleitern am Boden sitzen gefunden, ganz bleich, hat kollabiert und er war total angewiesen auf das Wasser, das ich noch hatte und dass ich entsprechende Massnahmen treffen konnte. Eben, es ist gelegentlich gut, eben auch so einen Schildkrottencharakter zu haben. Es ist so, dass ich ja weil ich im Leben da gar nicht so mehr realisiert habe, dass ich hinken. Aber die Leute haben das schon realisiert. Und das habe ich in Papua-Neuguinea natürlich gespürt, indem einer von unseren Begleitern, wir sind immer bevor 30 einheimische Begleiter gewesen, und einer war verantwortlich dafür, dass mir nichts passiert. Und er hat mir jeden Tag sicher einmal sein extreme Bedauern mitteilt, dass ich eben hinke, oder? Weil das für ihn einfach nicht verständlich war, dass jemand wie ich ein Big Man könnte sein, oder? In Papua-Neuguinea wird eine Gruppe, eine Gemeinde vom Big Man angeführt. Und der wird nicht gewählt, sondern manifestiert sich dadurch, dass er in allem der Beste ist. Und mich hat er auch irgendwie als Big Man angeschaut. Ich war für die ganze Expedition verantwortlich und bin da von einem fernen Kontinent gekommen. Er hat das einfach nicht verstanden und hat dadurch sein Bedauern wie unser Übersetzer mitteilt. Und ich musste ihn immer beruhigen und trösten, dass das für mich gar nicht so schlimm sei, dass ich mich ja bestens daran angepasst habe. Oder? Aber das ist noch sehr eindrücklich für mich.
Der Roman Kaiser, der sich trotz Kinderlähmung nicht nehmen lassen, entfernteste Regenwald-Expeditionen zu machen. Die Expeditionen sind aber natürlich erst mit der Zeit gekommen. Am Anfang von seiner Karriere ist das Labor gestanden. Was er dort so alles gemacht hat, erzählt der Chemiker und Profimeur in einem nächsten Teil von «Menschen und Horizonte» auf DRS1. Verkehrsinfo DRS von 14.32 Uhr auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel Richtung Norden. Weiterhin gut 3 Kilometer Stau zwischen Quinto und Airolo.
I
Sie hören «Menschen und Horizonte» auf DRS 1. Heute schauen wir zurück auf das bisherige Leben vom Chemiker und Parfümeur Roman Kaiser. Seine Kindheit, seine Streifzüge durch die Wälder haben ihn also geprägt, wenn er vorher erzählt hat, Naturwissenschaften hätte er wollen machen. Und Chemie, so ist ihm als junger Bursch gesagt worden, das sei eine gute Sache. Also hat er eine Lehre als Laborant gemacht, hat dann zu Winterthur weiter studiert und ist als junger Chemiker bei der Givaudan eingestiegen. Am Anfang ist es noch nicht um Expeditionen gegangen, erzählt er Karin Frey beim Rundgang durch das Labor.
Ursprünglich, also so Anfang 70er Jahre, sind das vor allem die kommerziellen Naturextrakt gsi, wo ich untersucht hat, wo man eben für Kreation von Parfum und Aromen verwendet.
Also das sind zum Beispiel Moschus oder was wären so Düfte gewesen?
Das ist ein sehr gutes Stichwort, weil dazu mal gerade all die tierischen Extrakte aktuell gsi sind. Moschusinfusion, Zibet-Extrakt. Und Castoreum, das ist der Extrakt von der Macchiadrüse vom Biber. Das sind alles sehr wichtige Parfümerie-Rohprodukte, die man bis Anfang 70er Jahre auch in der Parfümerie verwendet hat. Dann war aber die Zeit reif, um von diesen tierischen Extrakten langsam Abstand zu nehmen. Und zwar, weil Konsumenten, ein grosser Teil der Konsumenten, es nicht unbedingt geschätzt haben, die Idee zu haben, dass im Parfum ein Extrakt vom Biber hat, von der Macchiadrüse. Dann können natürlich tierschützerische Überlegungen dazu. Die Tiere haben wir ja weitgehend müssen töten, um die Drüsen auch raus zu extrahieren. Und darum ist dann das auch eine von meinen ersten Arbeiten geworden, die Tierextrakt zu analysieren und zu rekonstruieren. Neben den ganz traditionellen ätherischen Öl und Absolut wie Rosenöl oder Jasminöl, wo man durch Wasserdampfdestillation gewinnt. In beiden Fällen sind das natürlich invasive Verfahren. Das heisst, das Pflanzenmaterial wird zerstört, wird verkocht oder wird extrahiert, um zum Beispiel ein Kilogramm Rosenöl überzukommen, braucht es etwa 5 Tonnen Blüten von der Rose, Centifolia der Rose Damascena, die der Wasserdampfdestillation oder der Extraktion unterworfen werden, um eben dann zu dem Produkt zu kommen. Es hat da verschiedene Gründe gegeben, die gründlich zu untersuchen. Einerseits einfach die Suche nach neuen Duftmolekül, wo man synthetisieren kann, um die Palette des Parfümeurs zu vergrössern. Andererseits, das Duftkonzept des entsprechenden ätherischen Öls gut kennenzulernen, um so einfach auch vom kompositorischen her von der Natur zu lernen. Das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist, dass nicht einfach alle Naturprodukte einfach nur gut sind. Das ist auch ein wichtiges Thema in den 70er Jahren gewesen. All die Naturextrakte hat man bezüglich ihrer sensibilisierenden Eigenschaften untersucht und festgestellt, dass doch etliche Sensibilisatoren sind.
Können Sie ein typisches Beispiel für das bringen? Was wäre so etwas gewesen, wo der Roman Kaiser seiner Zeit geschaut hat, was ist das, wo man empfindlich darauf reagiert und jetzt machen wir es weg?
Das war zum Beispiel das Verbenaöl gewesen. Sie kennen den Verbentee und aus der Verbena Citriodora macht man auch ein ätherisches Öl oder ein Absolut, wo eben solche sensibilisierende Eigenschaften hat und daher müssen rekonstruieren. Ein weiteres klassisches Beispiel war natürlich das Bergamotöl, wo man anders hätte vorgehen können. Dort war man schlussendlich in der Lage, die photosensibilisierenden Komponenten.
Was heisst das genau? Was ist mit einem passiert, wenn man das eingestrichen hat?
Zusammen mit Licht ist es zu einer Photosensibilisierung gekommen. Es konnte Flecken geben auf der Haut. Eine Zeit lang, in den 60er und 50er Jahren, hat man das sogar in Brünungs Cremen innen mitverwendet, die sogenannten Psoralen. Das sind Furokumarin, bis wir dann festgestellt haben, dass die sehr schädlich sind, auch zu Hautkrebs können führen schlussendlich. Und darum ist das ein sehr wichtiges Projekt in den 70er Jahren, die Furokumarin zu entfernen aus dem Bergermodell. Das ist auch sehr gut gelungen, sodass man heutzutage wieder problemlos ein Bergermodell im natürlichen Zustand kann verwenden und nicht auf Rekonstitutionen angewiesen ist.
Wenn Sie so zurückschauen in die 70er Jahre und ich nehme auch dann die 80er, das ist ja wahrscheinlich auch so eine Zeit gewesen, wo plötzlich eine technische Revolution hat davon stattfinden.
Das ist absolut eine faszinierende Zeit für uns gewesen. Das hat bereits Anfang 70er Jahre angefangen, dank der modernen Elektronik, wo plötzlich alle Analysesysteme viel empfindlicher gemacht hat. Und das hat dann auch uns stimuliert, nach Methoden zu suchen, die erlauben, Mikroproben auf zerstörungsfreie Art und Weise direkt von der Pflanze aufzufangen, um die Düfte in einer Qualität, wie wir sie eben mit unserer Nase wahrnehmen, zu studieren und schlussendlich zu rekonstruieren.
Wir haben ein Bild vor uns, wie Sie das gemacht haben.
Ja.
Und zwar sieht man eine Blume am Stängel. Darüber hat es eine Glasglocke. Genau. Und es hat ein Röhrchen, das davon wegführt.
Absolut. Mit Hilfe dieser kleinen batteriebetriebenen Pumpe tun wir jetzt die duftende Luft, die sich um die Blüten herum befindet, absaugen durch das Adsorptionsröhrchen. Ich muss vielleicht darauf hinweisen, dass man bei dieser Methode sich alle Mühe gibt, möglichst die natürlichen Bedingungen beizuhalten, damit die Pflanze ihren natürlichen Duft nicht ändert. Oder?
Also, Entschuldigung, genau, quasi, wenn wir die Pflanze irgendwie ausrupfen und neu mit mitnehmen, dann würde die verschrecken und plötzlich anders schmecken?
In gewissen Arten schon würde das die natürliche Duftabgabe stören und auch den Metabolismus der Pflanze stören. Bei anderen Arten spielt das eine weniger grosse Rolle. Ich wollte einfach noch einmal darauf hinweisen, dass das genau das Gegenteil vom kommerziellen Zugang zu Naturdüften ist, wo man Pflanzen einfach erschöpfend extrahiert oder Duftstoff durch Destillation gewinnt. Das sind ja nicht die mildsten Bedingungen. 100-gradiges Wasser ist ein aggressives Milieu. Und darum muss man auch davon ausgehen, dass der Duft vom ätherischen Öl natürlich nicht mehr vollkommen dem ursprünglichen Duft der Pflanze entspricht. Lavendelöl duftet nicht mehr genau gleich wie der Lavendel auf dem Feld. Das gilt auch für die Rosen. Obwohl die beiden Beispiele jetzt ganz harmlos sind, da stimmen die Düfte noch relativ gut überein. Aber wenn Sie nur schon zu Narzissenduft gehen, besteht da ein grosser Unterschied zwischen Extrakt und ursprünglichem Duft.
Die neue Methode. Die nämlich, dass man den gesammelten Duft im Labor abschaut und sozusagen chemisch nachbaut, die hat auf der einen Seite den Vorteil, dass man plötzlich die Duftpalette der Parfümeure viel, viel grösser machen kann. Und eben auf der anderen Seite werden Tiere und Pflanzen geschont. Und genau das ist am Roman Kaiser wichtig. Über das redet er als nächstes hier im Menschen und Horizonte auf der Seite.
For eternity, 'cause baby I love you.
«No Mercy» mit «When I Die», das ist «Menschen und Horizonte», die Porträtsendung auf DRS1. Der 66-jährige Chemiker Roman Kaiser, der heute unser Gast ist, hat an einem Haufen berühmten Parfüm mitgeschafft. Dass er, wenn er für die Parfümindustrie arbeitet, nicht um den kommerziellen Teil herumkommt, das ist klar. Wenn man seine Sachen aber gut mache, hat er zu der Karin Frey gesagt, dann gäbe es auch Raum für Herzensangelegenheiten.
So eine Herzensangelegenheit ist beim Roman Kaiser seit Jahren erhalten von der Natur. Dank der Glasglocke, die er über die Pflanzen stülpt und so Duftmoleküle abziehen und dann analysieren kann, dank dem ist der Roman Kaiser ganzen Haufen Duft auf die Spur gekommen, ohne dass die Pflanze dabei kaputt gegangen wäre. Die Pflanze zu schonen ist zu seinem Credo geworden. Und das zusammen mit dem Buch hat ihm die Idee gegeben für ein spezielles Projekt.
Im Verlauf von all diesen Duftreisen, die ich weltweit betrieben habe, sind mir auch immer wieder sehr seltene, hochbedrohte Pflanzen begegnet. Und nachdem ich dann im Jahr 1995 ein wunderschönes Buch, ganz kurz nach der Publikation, geschenkt bekommen habe, das ist ein Buch von Douglas Dörmer, das heisst «Vanishing Flora», ist mir selber der Wunsch entstanden, eben das Buch mit «The Scent of the Vanishing Flora» zu ergänzen, um die Einzelperson, Douglas Dörmer, in seinen Bemühungen für Naturschutz zu unterstützen.
Ein Buch hat er also machen, wo er auch die Düfte von den bedrohten Pflanzen festhält.
Das sind auch Dokumente, wo man vielleicht in 100 Jahren wieder anziehen kann, um zu wissen, wie eine Pflanze, was es einmal gegeben hat, auch duftet hat.
Im Jahr 2000 hat er das Okay vom Management bekommen, hat während 10 Jahren an seinem Projekt gearbeitet und rausgekommen ist Ende letztes Jahr ein dickes naturwissenschaftliches Buch mit wunderschönen Fotos. Fotografieren übrigens ist eins von seinen Hobbys. Ein Buch aber auch mit dem genauen Beschreib von Biologie, Chemie und Duft von 274 bedrohten Pflanzen. Er will damit sensibilisieren, sagt der Roman Kaiser.
Das ist hoch notwendig. Man realisiert gar nicht, wie viele Pflanzen kritisch bedroht sind. Nach neuesten Schätzungen muss man davon ausgehen, dass etwa ein Drittel von allen Blütenpflanzen, das sind etwa 100'000 Arten, nicht mehr existieren am Ende von dem Jahrhundert, wenn wir so weiter operieren. Wir können überhaupt nicht abschätzen, was das bedeutet. Ein Drittel von Pflanzenarten, die in so komplexen eigenen Netzwerken stehen, was so was, dass das könnte führen, das könnte Kaskadeneffekte auslösen, das könnte zu einem richtigen Kollaps von unserer belebten Natur führen.
Wo er denn zuerst würde ansetzen?
Wenn man etwas gegen das Aussterben von Pflanzen möchte machen, muss man natürlich als erstes an den ganz kritischen Punkten eingreifen. Und das sind die Regenwälder, wo etwa 11% von der Erdoberfläche bedecken. Und die 11% beherbergen über 80% von allen höheren Pflanzen- und Tierarten. Das sind also bei weitem die lebensintensivsten Biotope, wo aber unwahrscheinlich drangsaliert werden. Das grenzt an menschlichen Irrsinn, so gedankenlos mit diesen Regenwäldern natürlich umzugehen. Und dort müssen wir als Erstes sicher eingreifen.
Der Einsatz für die Natur, seine Herzensangelegenheit, liegt also eigentlich auf der Hand. Nebst der kommerziellen Arbeit, die auch zu seinem Geschäft gehört hat. Während nämlich der Roman Kaiser mit dem einen dabei in der Natur ausgestanden ist, ist das andere immer auch wieder in der Glitzerwelt der Modedesigner gewesen. Wenn ein Duft gefunden war, hat der ja auch noch auf den Markt müssen.
Zuerst muss noch ein Bedürfnis für den Duft erweckt werden. Intern bei unseren Parfümeuren oder bei unseren Kunden. Routinemässig habe ich jedes Jahr zweimal bei unseren Parfümeuren in Paris und New York Präsentationen gemacht, die neue Duftrekonstitutionen vorgestellt. Und die Parfümeure haben dann das als Inspiration für ihre gerade aktuellen Briefe nehmen. Ich muss vielleicht bei dieser Gelegenheit kurz beschreiben, wie es überhaupt zur Entwicklung von einem neuen Parfum kommt. Das Parfümeriehaus wie Dior, Yves Saint Laurent, Estée Lauder oder Calvin Klein möchte ein neues Parfum lancieren. Und das Konzept von dem neuen Parfum wird in einem sogenannten Brief festgehalten, beschrieben für welche Anwender, welche emotionale, soziale Gefühle angesprochen werden sollten, welche Altersgruppe angesprochen werden sollte. Und dazu kommt natürlich eine Beschreibung vom Duftkonzept vom Parfum. Sehr oft in sehr blumiger Sprache. Und sehr oft ist es auch vorgekommen, dass unsere Marketing-Leute ihre Kunden in Givaudan eingeladen haben, um ihnen die neuen Duftentwicklungen vorzustellen, um sie zu stimulieren, eben neue Parfums zu konzipieren, basierend auf diesen neuen Düften. Und das ist eigentlich der Idealfall, dass man eben schon im sogenannten Rebriefing mit involviert wird.
Ob er dann auch die ganzen Star-Designer getroffen hat?
Nur ganz selten direkt den Modemacher, sondern den Marketing-Leute der entsprechenden Firma. Aber im Tom Ford bin ich doch schon zweimal begegnet und habe ihm auch schon ganz ausführliche Präsentationen gegeben. Speziell für Black Orchids, wo ich ihn eingeführt habe in die Welt von Orchideen-Düften und fokussiert habe auf den Duft von Zoologina Pandorata, wo dann eben die sogenannte Black Orchid ist.
Black Orchid, schwarze Orchidee, so heisst das Parfüm von Tom Ford ja auch. Inspiriert hat er die Modewelt mit seinen Entdeckungen und inspiriert geblieben ist aber auch der Roman Kaiser selber. Jetzt, nach seiner Pension, trifft man ihn nämlich immer noch in der Natur aus. Gerade gestern hat er im Wald super Himbeere gesammelt. Er hält da und dort Vorträge und auch an der Idee von einem nächsten Buch ist er schon wieder dran.
Langweilig wird es ihm also sicher nicht am Roman Kaiser. Und heute zusammen mit seiner Frau, die beiden Söhne, die sind schon längstens ausgeflogen, im zürcherischen Uster wohnt. Die Bilder zu den Expeditionen vom Roman Kaiser können Sie bei uns im Internet anschauen, auf drs1.ch, auf der Homepage, wenn Sie draufkommen, unter Menschen und Horizonte.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.